Amen. Gut. Okay. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, Gott gibt dir Gnade für jeden Tag oder Gott gibt dir Gnade für jede Situation oder fühlst du dich überfordert? Fragezeichen. Geht ein wenig über diese Dinge, Überforderung und Herausforderungen, wie du dich denen stellst. Das Problem in Überforderung ist, zum Beispiel im Beruf, ja, du erlebst, dass da ein Umbruch ist, Digitalisierung und so weiter. Ich habe vor vielen Jahren einmal technischer Zeichner im Tief- und Straßenbau gelernt. Wir haben da noch mit Tinte und Papier gearbeitet. Stellt euch das mal vor. Ja, heutzutage machst du das alles mit Computer. Da werden die Linien viel gerader, als wir sie jemals haben zeichnen können. So, das Berufsbild hat sich völlig geändert. Wir stecken also da immer wieder in Veränderungen drin. Sag mal mit mir. Das Einzige, was gleich bleibt, ist Veränderung. Oder anders ist, dass sich alles ändert. Ja, das ist das Einzige, was gleich bleibt, dass sich alles ändert. Damit musst du dich arrangieren. Die Welt wird wegen dir nicht langsamer werden. Na, ist einfach so. Und die Umwälzungen, die sind, wie sie sind. Da müssen wir uns arrangieren. Nicht verhindern, sondern arrangieren. Okay, im Beruf hast du also wegen mir plötzlich einen, findest du dich auf einem Posten, in dem du dich ein wenig überfordert fühlst. Na, du brauchst jetzt eine Bildung oder Fähigkeiten, die du gefühlt nicht hast. Du wachst morgens auf und denkst dir, oh Mann, hoffentlich bringe ich den Tag gut rum. Und am Abend, wenn du heimfährst, graust du dir schon wieder vor morgen. In der Nacht graust du vor dem Tag, am Tag graust du vor der Nacht. Weil einfach ein Maß an Überforderung vorliegt. Oder in der Ehe. Stell dir mal vor, bleib mal noch ganz kurz beim ersten im Beruf. Stell dir vor, du bist Salomo und du hattest einen Vater wie David. Hey, hallo, du bist hier das verwöhnte Knäblein, ja, das vielleicht die Hubraumzahl vom neuesten Bentley kennt und gerne Mustang durch die Gegend fährt, um die Mädels zu beeindrucken. Hallo Mädels, ich bin der Königssohn. David war im Alter von 15 Jahren bereits, hat er schon im Bewusstsein gelebt, dass er der nächste König sein wird. Gott hat es ihm nämlich durch den Propheten Samuel mitgeteilt. Mit 15 weiß er schon, was er mal wird, wenn er groß ist. Mit 17 hat er Goliath besiegt. Was hast du mit 17 gemacht? Gib's zu. Stefan lacht und kichert, ja. Ich weiß noch, was ich mit 17 gemacht habe. Ich habe keinen Goliath erschlagen, ja. Ich habe viel mehr Schwierigkeiten für meine Eltern gemacht, so wie wahrscheinlich du auch. Mit 20 war der bereits General, angesehener großer General, mit 20 im Alter von Salomo. Und jetzt bist du plötzlich König an der Stelle deines Vaters. Dein Vater hat offensichtlich auch nicht wirklich was in dir gesehen, denn er hat dich nie irgendwie groß ins Vertrauen gezogen oder dich ausgebildet zu diesem Zweck. Er hat es einfach so auf sich zukommen lassen. Bis er 70 war und du 20 und es aufs Ende zuging und du jetzt plötzlich dastehst. Vater, was mache ich, wenn ich jetzt König werde? Du bist nur deswegen König geworden, weil dein Vater seinerzeit die Bathseba rumgekriegt hat und sich schlecht gefühlt hat und ihr deswegen gesagt hat, dein Sohn wird eines Tages mal König werden. Ja, wegen eines schlechten Gewissens, wegen eines Ehebruchs, deswegen bist du König. Nicht, weil ein Prophet zu dir gekommen ist. Und jetzt kommst du total überfordert, ja, und sagst, Vater, ich bin ab morgen König. Bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ja, Logo. Oder stell dir vor, du bist dann später mal verheiratet mit Salomo, als er schon weise ist. Da ist ja was passiert bei Salomo. Dann stell dir mal vor, du kommst zu ihm und er ist der weiseste Mann der Welt. Er hat einen Intelligenzquotienten, den man praktisch nicht mehr messen kann. Na, jeder Intelligenztest, den der macht, der explodiert unter seiner Hand. Und jetzt kommst du zu ihm als treusorgende Ehefrau und willst ihn ein bisschen unterhalten. Und er teilt dir gerade mit über die feineren Punkte der internationalen Diplomatie, Reziprozität in der zeremoniellen Gestaltung ja, eines Staatsbesuchs. Und du stehst da und hörst dir das alles an, bis du zum Schluss sagst, wie findest du meine Frisur, meine neue? Ja, fühlt sich möglicherweise ein wenig überfordert, weil du mit so einem Überflieger verheiratet bist. Oder einem Unterflieger. Stell dir mal vor, du bist Salomo. Und du bräuchst jetzt dringend mal jemanden, nicht unbedingt deine Berater, die dir alle nach dem Mund reden, sondern eine Frau, ja, die dein bestes Interesse im Sinn hat. Ehefrauen haben ja immer das beste Interesse ihrer Männer im Sinn. Amen. Na, jetzt sitzt der da und probiert er da klarzumachen, was Sache ist, und sie redet über ihre Frisur. Was soll denn der Quatsch? Schwierig, Überforderung. Oder Kinder und Eltern, ja. Wenn du Kinder hast, dann kann es sein, dass du ab und zu an deine Grenzen kommst. Ne, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder. Ihr kennt den Spruch schon. Oder wenn dann deine Eltern wieder zu Kindern werden und du dich um sie kümmern musst. Kann es auch sein, dass du dich durch diese ständige Sorgen müssen, ja, überfordert fühlst. Ist so eine Sache. Überforderung ist so eine Sache. Überfordert. Es gibt massenweise Quellen der Überforderung im Alltag. Jetzt pass mal auf. Es gibt Menschen, die haben ihre Überforderung so sehr sublimiert, dass sie gar nicht mehr wissen, dass sie überfordert sind, sondern nur noch den ganzen Tag schlechte Laune schieben. Gar nicht genau wissen, warum, weil eigentlich alles ganz gut läuft. Aber diese chronische Überforderung, die hat sich irgendwo in ihrer Seele, in der Tiefen ihrer Seele festgesetzt und jetzt sublimieren sie ihre Überforderung in schlechter Laune. Leute, das ist eine suboptimale Lösung. Okay, da gibt es Befreiung, da gibt es Freiheit. Ich sage dir nämlich mal eins, Gott gibt der Gnade für jeden Tag. Na, wenn du dich um deine Kinder kümmerst oder um deine Eltern, ständig bist du derjenige, der die Rechnungen bezahlt und den Dreck wegmacht und so weiter und so fort und keiner dankt dir jemals. Du hast auch merklich keinen merklichen Einfluss, kommst irgendwie blöd vor. Gemach. Du wirst nicht auf dein Problem schauen, sondern du musst auf den Herrn schauen. Nein, Gott gibt dir nämlich tatsächlich Gnade für jeden Tag. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 34, ich habe das hier mal aufgeschlagen, ist am Ende der Bergpredigt, das heißt, zweites Drittel ungefähr der Bergpredigt, da sagt er in Vers 34, seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jesus sagt hier nicht, der morgige Tag, hey, du musst ihn dann erleiden halt, wie er kommt und ist halt mal so, beißt die Zähne zusammen. Nö, er sagt, der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Was Jesus hier sagt ist, du kriegst die Gnade für morgen. Gnade, was meine ich mit Gnade? Damit meine ich Hilfe, Beistand von Gott. Dass zum Schluss deine Probleme gar nicht mehr so groß ausschauen, sondern vielmehr sich eigentlich das alles, sogar der Druck ja irgendwie sich zum Schluss gut anfühlt. Es gibt auch guten Stress, der heißt dann Eustress. Schlechter Stress heißt Distress, Distress im Englischen. Es gibt also guten Stress auch und diesen guten Stress, den willst du. Da fühlst du dich dann richtig lebendig, wenn du den hast. Okay, Jesus sagt also, sei nicht besorgt um den morgigen Tag. Das heißt nicht, dass du nicht vorplanen sollst für den morgigen Tag, meine Güte natürlich schon. Nur du sollst dir keine Sorgen machen, da ist ein Unterschied. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das heißt, an jedem Tag gibt es Probleme. Sag mal mit mir, an jedem Tag gibt es irgendwelche Probleme. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Aber der morgige Tag wird auch für sich selbst sorgen. Gott gibt dir Gnade zu dem Zeitpunkt, an dem du sie brauchst. Nicht vorher und nicht hinterher. Ja, wir wissen das. Oder vielleicht zitiere ich gleich noch eine Schriftstelle, Klagelieder. In den Klageliedern von Jeremia, da stehen echt depressive Dinge drin, aber stehen auch ein paar gute Sachen drin. Ein guter Satz ist zum Beispiel folgender, oder zwei Sätze, Klagelieder Kapitel 3, 21, 22 und 23. Die Gnadenerweise, daran will sich der Prophet jeden Tag erinnert, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Seine Erbarmungen hören nicht auf. Sie sind neu jeden Morgen. Sag mal mit mir, neu. Jeden Morgen. Seine Gnadenerweisungen sind neu jeden Morgen. Jetzt liebst du in diesen Gnadenerweisungen oder liebst du nicht in diesen Gnadenerweisungen? Hast du eine Leichtigkeit während des Tages oder hast du schlechte Laune, chronisch schlechte Laune während des Tages? Diese Gnade, die musst du verstehen, oder diese Erbarmungen und diese Gnadenerweise, die musst du verstehen wie das Manna seiner Zeit. Gott hat den Israeliten, als sie durch die Wüste ziehen mussten, Manna gegeben. Weil nämlich in der Wüste nichts wächst. Er wollte aber, dass sie in der Wüste sind. Wenn Gott will, dass du in der Wüste bist, muss er dich in der Wüste irgendwie versorgen. Amen? Muss er machen. Also was macht er? Er lässt Manna regnen aus dem Himmel. Und zwar jeden Tag. Das heißt, eigentlich regnet es nicht Manna, das ist ein Quatsch, ja? Sondern das war am Morgen plötzlich da wie Tau. Der Tau, der entsteht ja auch plötzlich einfach so. Ne? Im Moment ist noch alles trocken und dann schreitet der tiefe Morgen voran und wird zur Dämmerung und plötzlich ist alles nass. Und du denkst, wie ging das jetzt zu? Ja, und so ähnlich war das eben damals mit dem Manna. Plötzlich lag es auf der Fläche des Erdbodens und hat geglitzert. Und dann konnten sie rausgehen und konnten sammeln und konnten es essen. Und so hat Gott sie versorgt. Gott hat gesagt, ich gebe euch jeden Tag Manna, bis auf den Sabbat. Am Tag vor dem Sabbat, also am Freitag vor 6 Uhr, gebe ich euch das doppelte Maß, damit ihr am Sabbat auch was essen könnt und nicht sammeln müsst. Ich meine, übernatürlich. Ja? Jeden Tag gibt er dir dein Maß, das du brauchst, und an einem Tag gibt er dir zwei Maße. Jede Woche, wenn es passiert ist, haben sich die Israeliten erinnert, das ist nichts Natürliches, was hier passiert, sondern es ist was Übernatürliches. Die Gnadenweise Gottes sind übernatürliches Eingreifen Gottes in dein Leben. Finde ich gut, dass Gott sowas verheißt. Stell dir das mal vor. Gott verheißt uns also eine Leichtigkeit, ein Erbarmen, und er verheißt uns, dass er uns die Lösungen für die Probleme des Tages an ihrem Tag gibt. Man kann auch weiterlesen, man kann sehen, manche haben sich nicht dran gehalten, die haben einfach das Manna nicht am Tag verzehrt, sondern auf den nächsten Tag aufgehoben. Und als sie dann die Schüssel aufgemacht haben oder den Topf aufgemacht haben, haben schon die Magen, Maden, ja, und der Schimmel haben guten Morgen gewunken. Haben sie gedacht, blach, oh Mann, und haben das Zeugs weggekippt. So, Gott gibt die Gnade für den Tag, an dem Tag, an dem du sie brauchst. Da musst du jetzt dafür glauben, da musst du dem Herrn drauf vertrauen. Weil ohne Glauben und ohne Vertrauen geht es nämlich hier nicht, meine Damen und Herren. Wir hätten es immer ganz so geplant. Wir schauen gerne das Brot im Kasten an, das ist heute da und das ist morgen immer noch da. Manna ist genau anders. Es ist heute da und dann ist es weg und morgen ist es wieder da. Und dann ist es wieder weg. Du musst dich also jeden Tag neu auf Gott verlassen. Ansonsten schaust du ins Ofenrohr, ja, oder in einen schimmligen Topf hinein. Wer will das schon? Oh Mann. Eine Gnade kommt also, wenn du sie brauchst, wie Manna. Gott gibt dir Manna für jeden Tag. Sag mal Manna, Manna. Da gab es in der alten Zeit ein Lied. Kennt ihr das noch? Wer kennt es noch? Gib's zu. Okay. Pastor, du bist ein Kindskopf. Ich habe nie was anderes behauptet. Okay, im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, keine Versuchung, kein Problem hat euch ergriffen als nur ein menschliches oder eine menschliche Versuchung. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über Vermögen versucht werdet, sondern er schafft mit der Versuchung auch den Ausgang. Also wenn du ein Problem hast, dann kannst du dich darauf verlassen, irgendwo hier liegt eine Lösung rum. Irgendwo, du siehst sie vielleicht im Moment nicht, ja, du musst ein wenig stöbern, aber es liegt hier irgendwo eine Lösung rum. Du hast ein Problem, Gott hat eine Lösung für dich. Also ich finde das ganz gut, das ist eine gute Verheißung. Na, und wann kommt die? Die kommt dann, wenn du sie brauchst. Okay. Bevor ich euch ein Beispiel gebe, lass mich Folgendes vielleicht auch noch anmerken. Muss man zur Kenntnis nehmen, unbedingt. Es gibt zwei Antworten auf Überforderungsgefühle. Du bist nämlich aus zwei Gründen überfordert. Einmal, du bist im Willen Gottes, bist in eine neue Position hineingeworfen, wie unser Salomo gerade eben. Auf den gehen wir nachher noch ein. Plötzlich stellst du fest, hey, ich bin vollkommen inkompetent. Ja, ich bin zwar jetzt in einer hohen Position, aber ich kann die nicht ausfüllen, weil mir einfach die Ahnung fehlt. Ich bin ein Leichtgewicht für diese Position. Ich packe es nicht. Ich brauche da ganz dringend Hilfe. So, du fühlst dich also unzulänglich. Aber du bist in Gottes Willen, so wie Salomo das auch war. Dann benutzt Gott diese Situation, diesen riesigen Druck, um aus diesem Koksbrocken, ich habe Koksbrocken gesagt, okay, Kohlebrocken, durch Druck einen Diamanten zu machen. Besteht nämlich beides aus Kohlenstoff, ein Diamant genauso wie ein Stück Kohle. Also den Druck, hör mal zu, der ist zwar ungemütlich für dich, du hättest ihn gern los, aber Gott nimmt ihn nicht von dir, zumindest nicht schnell, weil er eine Absicht damit hat. Gott hat uns nie ein Rosenbett verheißen. Manchmal gehen wir in Schwierigkeiten und Gott will, dass wir dort sind. Das musst du mal überlegen. Aber der Herr benutzt dich und entwickelt dich in dieser Situation und dann gibt er dir Gnade für diese deine Situation. Das ist gut. Als zum Beispiel Jesus in Golgatha gebetet hat, da heißt es im Lukas Kapitel 22, dass er Blut geschwitzt hat. Er hat so im Gebet gerungen, weil er jetzt gewusst hat, morgen früh hänge ich am Kreuz. Und in dieser Nacht, ja, in dieser heißen Nacht hat er nochmal gebetet. Er hat seine engsten Freunde zusammengerufen. Er hat gesagt, Johannes, Jakobus und Petrus, er hat gesagt, betet mit mir. Die anderen hat er mal sitzen lassen. Dann hat er sich selber noch einen Steinwurf weit zurückgezogen und hat sie auf den Boden geworfen, hat echt den Druck, den er gefühlt hat, vor Gott im Gebet geäußert. Aber es wurde nicht schnell besser. Der Mann hat Blut geschwitzt. Es gibt tatsächlich einen medizinischen Befund. Gibt's. Also der Druck muss immens gewesen sein. Und was heißt es in Lukas 22, 43? Dass ein Engel Gottes kam und ihn stärkte. Frage nicht, wie er das jetzt genau gemacht hat. Bei Elia seiner Zeit ist ein Engel gekommen, hat ihm was zu essen gegeben. Keine Ahnung, was der Engel mit Jesus gemacht hat. Aber hinterher hat Jesus kein Blut mehr geschwitzt. Hinterher war er dermaßen souverän, als dann draußen vor dem Tor des Gartens Gethsemane plötzlich die Tempelpolizei angerückt ist. Mit Schwertern, Spießen, Fackeln, ja. Sind sie durch die Nacht gewalzt, die Straße entlang gekommen wie ein leuchtender Leviathan, wie ein Drachen. Ja, und Jesus steht auf und geht raus aus dem Garten, stellt sich hin, seine Jünger in sichere Entfernung. Die Soldaten kommen und umringen ihn. Und Jesus sagt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus den Nazaräer oder Jesus von Nazareth. Er sagt, ich bin's. Und dann kannst du im Johannesevangelium nachlesen, als er gesagt hat, ich bin's. Im Griechischen ego eimi, das heißt eigentlich ich bin, so wie ich bin der ich bin. Da hat die Kraft Gottes die alle umgeworfen. Es waren hunderte von Leuten, die sind alle umgefallen. Die lagen unter der Kraft Gottes da, bis sie sich dann nach einiger Zeit wieder errappelt haben. Ich meine, hallo, gerade schwitzt er noch Blut und im nächsten Moment hebt er die Hand, sagt, ich bin's, und es haut 500 Leute um. Oder 600, eine Kohorte, ziemlich viel. Und wenn du dann anschaust, wie Jesus sich benommen hat, als er geschlagen wurde, als er angeklagt wurde und so weiter, absolut souverän. Als man ihn gegeißelt hat, absolut souverän. Als er am Kreuz hing, muss man die 7 Worte Jesu am Kreuz anschauen. Der Mann war die Ruhe selbst. Er hat sich nicht um seine Leiden gekümmert, sondern Frau, das ist dein Sohn. Sohn, das ist Johannes, das ist deine Mutter. Der hat sich noch um die Belange seiner Familie gekümmert, während er dort im Sterben hing. Überleg doch das mal. Normalerweise schreien die, fluchen die, zetern, betteln um Gnade, machen alles Mögliche. Jesus richtet hier noch seine Familie aus und sagt noch andere Dinge, interessante Dinge am Kreuz. Er spricht noch einem, ein gehängter, blutender Mensch, ja, der noch wenige Stunden zu leben hat, der spricht mit einem anderen, der ebenso gekreuzigt ist. Wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Und der Mann sagt, oh, super, vielen Dank. Ich meine, hallo, überleg doch mal die Unmöglichkeit dieser Situation. Na, Jesus blickt über den Tod, über das Kreuz hinaus und er sieht, alles was er sieht, ist Sieg, 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 ist Ruhe, ist Frieden, ist einen Thron neben dem Vater Gott. Und so hängt er da und ist absolut souverän. Schau, das ist die Gnade für die Situation. Jesus hatte diese Gnade, warum? Weil er im Willen Gottes war. Für uns ist es furchtbar, Jesus zerschlagen, Jesus angespuckt und alles Mögliche. Für Jesus war das nicht schlimm. Es hat sich nicht gut angefühlt. Aber ich sage euch mal eins, der Vater hat mit der Gnade Gottes ihn so unterstützt, dass ihm da nichts gefehlt hat. Nur ganz zum Schluss, als er die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat. Als er in seinem Herzen erstarb, ja, als er eins wurde mit der Sünde der Menschen. Er wurde ja Sünde für uns, ja, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden durch ihn. Als das plötzlich passiert ist, als Gott der Vater sein Angesicht weggewendet hat von seinem Sohn zum ersten Mal überhaupt, hat er geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe doch nichts anders gemacht als sonst auch. Nein, Jesus, du nicht, aber dir ist jetzt die Sünde der Menschheit auferlegt worden. Das ist Entsetzliche. Und dann ruft er noch, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann schreit er laut und dann stirbt er. Und dann steht er wieder auf von den Toten. Also ich finde das ganz bemerkenswert, ja. Die Ruhe, die Jesus hatte. Er hat aber kämpfen müssen. Er ist durch eine Krise gegangen, er hat Blut schwitzen müssen. Bis er dann den Sieg bekommen hat. Na, möglicherweise geht es dir genauso. Du schwitzt erst mal Blut, bevor du den Sieg bekommst. Und der Herr sagt, ach, das macht dir nichts aus. Du lernst was draus, du wirst härter dadurch. Was dich nicht umlegt, das macht dich härter, das macht dich belastbarer. Ich katapultiere dich mit deinem Problem, mit der Lösung deines Problems auf einen neuen Level. Einen neuen Level der Gebetserhörungen, einen neuen Level der Zuversicht, einen neuen Level des Selbstwertbefindens. Plötzlich ist deine Laune nicht mehr abhängig von dem, was andere über dich denken, sondern du ruhst in Gott. Leute, in Gott zu ruhen, ist das Beste, was dir passieren kann. Hallo? Hier Paulus, der sich in einer ähnlichen Situation befand, ja, der hat in Römer Kapitel 8 gesagt, hey, wir sind jeden Tag gerechnet wie die Schlachtschafe. In anderen Worten, wir haben echt massive Probleme. Jeden Tag. Aber wir haben auch die Gnade Gottes. Paulus drückt es so aus. Er sagt in Römer Kapitel 8, Vers 36, aber in diesem Allen, in der Verfolgung und im Leid, in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, nämlich Jesus. Das ist Triumphgeheul. Ein Feind, die lachen den Feind aus. Die lachen die Krise aus. Sie sagen, Herr Krise, du hast keine Chance. Und wumms, und dann faustet er sie wieder um. Ja, und geht in den nächsten Tag hinein und gründet die nächste Gemeinde, ist 3 Wochen in Thessalonik, ja, bis sie ihn wieder aus der Stadt jagen. Er muss zum Fenster hinaus, er muss fliehen, er düst ab ins Gebüsch und er lacht dabei den ganzen Weg. Und dann zieht er fröhlich seine Straße nach Beröa und stellt sich wieder in die Synagoge und predigt wieder das Evangelium. Mann, ein harter Typ. Er sagt, ja, hey, wir leiden jeden Tag, wir haben es jeden Tag schwer. Aber gleichzeitig sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Du bist auch mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Gott gibt auch dir jeden Tag neue Gnade. Gott gibt auch dir das Manna für den Tag. So ist es. Okay, aber, wichtig jetzt, es gibt noch einen anderen Grund für Überforderungsgefühle. Jetzt musst du mal echt aufpassen. Nämlich, du bist außerhalb deiner Bestimmung. Du bist außerhalb deiner Bestimmung. Du bist ein Adler, willst aber eine Ente sein. Und jetzt klappst du also, jetzt fliegst du da elegant über die Wasserfläche, klappst zum Schluss, ja, wie du das 1000 Mal bei den Enten gesehen hast, die Flügel ein und landest dann, ja, auf deiner Heldenbrust und stellst fest, du gehst unter. Warum? Ja, weil du keine solchen Füße hast zum Paddeln. Ja. Und dann schaust du, dass du irgendwie wieder aus dem Wasser rauskommst. Ein bisschen schwierig. Musst das Entenkommando zur Hilfe rufen. Heb mich mal ein bisschen hoch hier, damit ich Luft kriege. Genauso, wenn du eine Ente sein willst und du willst hinaufsteigen, dort, wo die Adler fliegen, ey, du bist dafür nicht gemacht. Du bist zum Quaken und zum Eierlegen und zum Rumdüsen auf den Tümpeln gemacht. Du kannst nicht, wenn der Sturm ankommt, ja, plötzlich wurm wie ein Adler über den Sturm drüber fliegen, bis in Tausende von Metern Höhe. Und dann den Piloten von Pan Am und so weiter zuwinken, so. Ja, zuzwinkern mit einem Adlerauge. Okay. In Hebräer Kapitel 12, Vers 15, da heißt es, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Du kannst also Mangel leiden an der Gnade Gottes. Leidest du Mangel an der Gnade Gottes? Wenn du nicht in seinem Willen bist. Dann fühlst du dich überfordert und hast alles Recht dazu. Gott wird dir nicht helfen. Hast du das gehört? Gott wird dir nicht helfen. Er wird dich höchstens helfen, dir wieder in deine Berufung hineinzukommen. Also achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Und zum Schluss hast du dann eben eine Person, die sich überfordert fühlt und ständig schlechte Laune hat, eben bitter ist. Das ist nicht Gottes Wille für dich. Ich habe lass mich systematisch vorgehen. Im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 13, da heißt es, Gott teilt uns als Maß einen Wirkungskreis zu. Gott teilt dir als Maß einen Wirkungskreis zu. Wenn du eine Ente bist, hast du einen anderen Wirkungskreis als Adler. Aber Gott teilt dir einen Wirkungskreis zu. Wenn du in dem wirken tust, dann fühlst du dich gut, dann ist seine Gnade mit dir. Jeden Tag, jeden einzelnen stinkigen Tag. Wenn du den aber überschreitest und in den Wirkungsbereich eines anderen eintrittst, dann ist kein Segen mehr drauf. Dann fühlst du dich überfordert und fühlst dich schlecht. Zum Beispiel sagt Gott zu dem Volk Israel im 5. Mose 2, in den Versen 9 und in den Versen 19, da spricht er über Moab und Ammon. Ihr erinnert euch, sie sind gerade am Rand von Kanaan angekommen. Sie sollen jetzt das Land Kanaan einnehmen. Gott hat es ihnen gegeben. Es ist ihr Land. Da wohnen noch die Kanaaniter, mit denen sollen sie Frieden machen oder die sollen sie besiegen, je nachdem, wie die sich verhalten. Und jetzt ziehen sie hinein in dieses Volk, in dieses Land. Und dann kommt Gott zu ihnen und sagt, passt mal auf, ich will nicht, dass ihr mit Ammon oder Moab kämpfen tut. Lasst euch nicht in einen Krieg mit ihnen ein, denn ich werde dir von seinem Land keinen Besitz geben. Denn dieses Gebiet habe ich diesen Völkern gegeben. So, wenn es also Krieg gibt, dann führt es zu nichts, die werden nicht gewinnen können. Die haben dann ihre Kompetenzen überschritten. Du musst da deine Grenzen kennen. Und hör mal, Ob du jetzt im Willen Gottes bist und leidest oder außerhalb von Gottes Willen bist und leidest, das merkst du, da ist ein Unterschied. Einmal hast du ein gutes Gewissen und das andere Mal hast du keines. Da weißt du, Gott ist nicht mit dabei, Gott ist nicht mit dabei. Einmal fühlst du dich nicht verlassen, aber überfordert. Einmal fühlst du dich verlassen und überfordert. Das ist dann schlecht. Okay, müssen wir also unterscheiden. Sogar Jesus hat gesagt in Matthäus 15, 24, da sagt er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es gab eine Zeit, da war Jesus nur zu den Israeliten gesandt. Als er am Kreuz hing, hat er die ganze Menschheit erlöst, aber vorher war er nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Deswegen ist er nicht in die ganze weite Welt hinausgezogen, sondern hat sich in Judäa und Galiläa und in diesen Gegenden aufgehalten. Gott kann deinen Wirkungskreis erweitern. Schau, Paulus war Lehrer, dann war er irgendwann Prophet und Lehrer. Und zum Schluss heißt es dann, sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und dann machen sie mit ihrem Aposteldienst los. So, Gott kann dich wachsen lassen. Aber eins nach dem anderen. Zuerst mal musst du die Probleme, die du hast, bewältigen. Okay, gut. Ich habe neulich mit jemandem telefoniert. Deswegen, jemand kam zu mir und hat gemeint, Pastor, bei uns geht alles drunter und drüber. Kinder geht drunter und drüber, Gesundheit geht drunter und drüber, Beruf geht drunter, alles geht drunter und drüber. Und ich habe gemerkt, die haben ihren Wirkungskreis überschritten. Und in meiner gewaltigen Inspiration und vollmächtigen göttlichen Erkenntnis habe ich denen dann gesagt, ihr müsst euch da zurückbewegen in euren von Gott genehmigten Wirkungskreis. Ihr überfordert euch dadurch, dass ihr Dinge tut, zu denen ihr nicht berufen seid, für die jetzt nicht die Zeit ist. Vielleicht ist ja mal die Zeit für die Dinge, die ihr tut, aber jetzt ist er nicht. Deswegen überfordert ihr euch. Lass mal einsinken. Ne? So, wenn du also Überforderungsgefühle hast, dann prüf dich, ob du die nicht zu viel runtergeschnitten hast und dich irgendwo bewegst auf einem Gebiet, auf dem du nichts zu suchen hast. Das merkst du innerlich. Es ist, Leute, das ist irgendwie übernatürlich. Das merkt man in seinem Herzen. Das kann ich mit Worten schlecht vermitteln. Ja, aber das merkst du. Du merkst, wenn du auf dem Holzweg bist, dann sagst du, oh, ich bin auf dem Holzweg und musst umkehren. Andererseits aber ist es so, dass Gott dich in schwierige Situationen ganz bewusst hineinbringt, um dich zu formen, um dich zu fördern. Du merkst aber, dass Gott irgendwo doch mit dabei ist. Du fühlst dich zwar überfordert, aber du weißt, was ich jetzt tue, ist notwendig. Ist notwendig, ist halt einfach so. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserem Salomo. Salomo war, wie gesagt, 20 Jahre alt, ungefähr 19 vielleicht, 20 Jahre alt, als er zum König gemacht wurde. Überraschend, von heute auf morgen. Sein Vater David hat ihn nur deswegen zum König gemacht, weil sein Bruder, also der Bruder von Salomo, weil der Sohn Davids, Adonia, sich selber einfach so als König ausgerufen hat. Und das Militär in Form vom General Joab und der Priester Abiatar, die haben alle mitgemacht. Bei seinem Bruder. Die haben also einfach so den König David kalt enteignet. Ja, die haben den kalt abgesetzt. Das ganze Volk freut sich, oh, super, König Adonia. Aber das ganze Volk weiß natürlich, dass der sich das angemaßt hat. Und sie sind zwar begeistert, aber so wie man halt in der DDR über die Aufmärsche von der Partei begeistert war. Hurra, Honey, Erich forever. Na, da ist man nicht wirklich mit dem Herzen dabei gewesen, weil irgendwie musstest du halt machen, sowas. Die denken sich, oh, ist schlecht. Und der Prophet Nathan, ein kühner Mann, der kommt zum König David und sagt, ja, König David, König liegt im Bett, döst vor sich hin, ja. Also aus Altersschwäche. Er sagt, ja, König, ich habe gar nicht gewusst, dass du den Adonia zu deinem Nachfolger gemacht hast, das ganze Volk feiert. Und David sagt, wieso jetzt? Ja, hörst du sie nicht? Adonia, das Fenster ist offen, ja, Adonia, die Heilrufe kommen zum Fenster rein. Und der David sagt, habe ich das? Habe ich nicht? Nein, was ist denn da los? Hast du nicht eigentlich Salomo, ja, ich meine, die Bathseba ist ja auch noch da, hast du nicht eigentlich meinen Sohn zum König bestimmt? König, wird es jetzt nicht mal Zeit, dass du meinen Sohn zum König machst? Und David sagt, ja, wir müssen handeln, schnell. Dann setzen sie halt zu Salomo, der gerade irgendwo beim Testen wahrscheinlich seines neuesten Motorrads ist, ja. Den holen sie ganz schnell. Salomo, wasch dir die Hände, mach dich sauber, kämm dich und dann komm, du wirst König. Hä? Ich? König? Der lässt sich da gerade Vorführungen zeigen von den neuesten Modellen, ihr wisst schon. Mopeds und was weiß ich was alles. Und jetzt soll er plötzlich König machen, der ist ein wenig überrumpelt. Ja? Und zum Schluss sitzt er also auf der Eselin des Königs und reitet durch Jerusalem und das Volk, das schreit diesmal begeistert, hurra, diesmal sind sie wirklich begeistert. Ja, so wie die Grenze aufgeht, sind sie begeistert, denn das ist der König, den Gott gesetzt hat. Den hat der König David eingesetzt, der hat sich das nicht angemaßt, der ist im Willen Gottes unterwegs, super. Und Salomo merkt, ja, ich bin hier im Willen Gottes. Aber er denkt sich, hey, warum hat mich darauf keiner vorbereitet? Offensichtlich hat der König David in diesem Sohn nicht einen Herrscher gesehen oder einen zukünftigen König, dass er ihn so übersehen hat. Hallo. Normalerweise bringt man Jahre damit zu, einen Nachfolger aufzubauen. Dieser Nachfolger ist überhaupt nicht aufgebaut worden, der ist auf dem Esel gesetzt worden. Quasi in die Staatskarosse. Ja? So, Majestät. Wieso Majestät? Ja, du bist jetzt Majestät. Seit wann? Seit jetzt. Ja? Salomo steht da und denkt sich, Bagge, wie mache ich das nur? Wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Ja, überhaupt nicht. Und er hat sich dann überlegt, ich muss, obwohl ich mich überfordert fühle, haushoch überfordert fühle, Staatsgeschäfte, ja, eine Delegation vom König von so und so, der Botschafter von hier und da und sonst wo muss ich jetzt empfangen, mit denen muss ich reden, ich muss intelligente Sachen sagen. Du meine Güte, ich bin Blödsinn und Comedy machen gewöhnt, ja. Und lustige Sachen sagen, aber doch kein Staatsgetrage. Ja, wer bin ich denn, sag mal? Jetzt muss er sich da also vom Spiegel die staatsmännische Pose angewöhnen, damit er nicht total über seine eigenen Schnürsenkel stolpert. Ja, ist sowieso schon schlimm genug. Und er ist echt entsetzt. Er muss sich dann auch tatsächlich gegen seinen Bruder Adonia und gegen das Militär durchsetzen, die gegen ihn sind. Das macht er aber, er greift da durch, ja. Er lässt sich schon ein als auf sein Amt, er ergreift sein Amt, also er rennt vor der Verantwortung nicht davon. Er rennt nicht in der Wohnung rum und sagt, ich lasse mich scheiden von diesem Königsamt, ich lasse mich scheiden, ja, ich suche mir einen neuen Job, ich mache arbeitslos viel besser, na, Hartz IV verdiene ich sowieso fast genauso viel. Nö, der sagt, ist jetzt mein Amt, muss ich mich drum kümmern. Er läuft vor dieser Verantwortung und vor dieser Aufgabe nicht davon. Das ist schon mal der erste richtige Schritt, weil wenn du davon läufst, ja, frag Jona, wie das ausging. Es ist nicht so witzig. Okay, er macht also in seiner Verzweiflung, in seiner Überforderung eine Glaubenstat. Er geht dorthin, wo die Stiftshütte aufgebaut ist und opfert dort vor der Stiftshütte 1000 Brandopfer. Die geht in Flammen auf. Normalerweise ist ein Opfer gegeben worden, indem er das Tier geschlachtet hat und das Fett rausgenommen hat, Fett auf dem Altar verbrannt hat, das Tier dann zurückgegeben hat, damit es auf dem Markt verkauft wird oder halt für eine Familienfeier, damit die was zu essen hatten. Aber bei einem Brandopfer ist alles verbrannt worden. Da hat niemand was davon, außer Gott. So war das gedacht. 1. Könige Kapitel 3. Wir sind in 1. Könige Kapitel 3. So, Salomo lässt also 1000 Brandopfer aufsteigen. 1000. Na, und noch alles mögliche andere. Er will also ganz verzweifelt Aufmerksamkeit erregen vor Gott. Er sagt, Gott, ich bin überfordert, hilf mir. Er befindet sich in seiner Gethsemane-Situation. Er fühlt sich gewaltig unter Druck und er fühlt sich total überfordert. Was macht er? Er wirft sich auch auf Gott. Und er weiß, das nicht anders zu tun, als es im Gebet zu machen und eben ein großes Opfer zu geben. Quasi mit einer Glaubenstat sein Gebet zu unterstreichen. Das hat er gemacht. Und was ist passiert? Salomo hat einen Traum gehabt, der so realistisch war, dass er sich hinterher gewundert hat, dass es ein Traum war. Er schläft also und in diesem Schlaf ist plötzlich der Herr bei ihm. Möglicherweise ist er im Thronsaal. Und Gott sagt, ich habe dein Opfer gesehen, was hättest du denn gern von mir? Er hat also tatsächlich die Aufmerksamkeit Gottes erregt. Und jetzt kommt er nicht und lässt seine Bitterkeit sprechen und seine Überforderung sprechen und seine sublimierte schlechte Laune. Ja, lässt er nicht sprechen. Er sagt jetzt nicht, Herr, gib mir die Köpfe meiner Feinde, Adonia, und am besten tötest du alle meine Geschwister, vor allem meine Brüder. Mädchen kannst du in Ruhe lassen. Macht er nicht. Er sagt doch nicht, der Herr, mach mich so reich zu einem Milliardär, dass ich mir die besten Söldner und das beste Militär aller Zeiten kaufen kann und die besten Wissenschaftler. Macht er alles nicht. Er bittet nicht um Reichtum, er bittet nicht um langes Leben und diese Dinge, sondern er bittet um Weisheit. Er bittet selbstlos. Er macht sich selber zum Diener seines Volkes. Er bittet darum, Herr, lass mich meine Aufgabe bestmöglich bewältigen. Gib mir Gnade für meine Aufgabe. Gib mir Manna für jeden Tag. Und Gott sagt, ey, super, weil du um Weisheit gebeten hast und nicht um langes Leben, nicht um einen Haufen Geld und nicht um die schönsten Mädels und die dicksten Autos, ja, und diese ganzen Dinge und ein leichtes Leben und so, weil du um Weisheit gebeten hast, weil du also selbstlos gebetet hast. Gebe ich dir Weisheit und ich mache dich jetzt so, Bubi, ich mache dich so weise, ich mache dich so weise, die werden von den Enden der Erde kommen, um dich reden zu hören. Bis jetzt, wenn du den Mund aufmachst im Thronsaal und beginnst zu reden, wenden sich die Leute ab und tuscheln untereinander, missachten dich deine Berater, die rollen mit den Augen, wenn du den Mund aufmachst. Ah, so wird es in Zukunft nicht mehr sein. In Zukunft wird es so sein, dass die Menschen aus fernen Ländern kommen werden, um dich und deine Weisheit zu hören. So was werde ich mit dir machen. So gut gefällt mir, dass du um Weisheit gebeten hast, um Gnade für die Lösung deiner Aufgabe und nicht um was anderes und nicht um Entlastung von deiner Aufgabe. Hört mal, Leute, das ist so dermaßen wichtig, das ist echt tief. Er bittet nicht um Entlastung von seiner Aufgabe, sondern er bittet darum, dass er sie gut tut. Und er bekommt also diese ganzen anderen Dinge dazu. Er wird weise, er wird verständig, er wird reich und so weiter. Diese ganzen anderen Dinge kriegt er außerdem. Kannst du nachlesen. Es war dann so, dass als Salomo als weiser König geherrscht hat, alle Tage Salomos Frieden war. Frieden. Bei Saul kannst du lesen, es war Krieg mit den Philistern alle Tage Sauls. Bei Salomo heißt es, es war alle Tage Frieden. Jeder saß unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock. Nicht dem Kollektivweinstock, ja, sondern unter seinem. Eine Wirtschaftsordnung, die Eigentum und Freiheit und so weiter gewährt hat. Finde ich super. Ja, und die aßen, tranken und waren fröhlich. Ey, das hält mal aus, oder? So hat Salomo also dieses Problem gelöst. War eine richtig gute Sache. Aber wir erinnern uns, er war wirklich unter Druck. Ich meine, er hat sich mit seinem Vater verglichen. Sein Vater hat schon mit 15 gewusst, er wird König. Mit 17 hat er Goliath besiegt. Und jetzt Salomo, er hat mit 17 überhaupt nichts gemacht. Mit 17 war er schlagsicher Jugendlicher, der über seine eigenen Schnürsenkel gestolpert ist. Aber kein Held wie sein Vater. Aber der Herr hat ihm eine andere Aufgabe gegeben, eine andere als seinem Vater. Sein Vater war ein Kriegsmann. Aber er hat jetzt, war in der Lage, den Frieden zu verwalten und zu bewahren. Na, das ist gut. Jetzt passt mal auf. In diesem überforderten Bürschlein haben Fähigkeiten gesteckt, überragende Fähigkeiten gesteckt, von denen er im Moment der Krise nichts wusste. Aber die Krise hat diese überragenden Fähigkeiten erst aus ihm rausgezogen. Seid ihr noch dabei? Erst weil er sich überfordert gefühlt hat, hat er Gott gesucht und Gott hat ihm diese Gaben, die in ihm waren, aufgeschlossen. Ich sage mal eins, in dir können auch Fähigkeiten und Gaben drinnen sein, die andere umwerfen. Sie sind nur noch nicht ganz aufgesperrt. Vielleicht musst du erst noch durch ein Tal des Leidens durchgehen, damit es passiert, ja? Damit der Herr dir diese Dimensionen aufschließen kann. Seid ihr noch da? Ich bin mal ganz ehrlich. Ich meine, ich bin immer ehrlich, aber jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Weil man sagt ja nicht immer, was man denkt. Ne? Auf die Art und Weise fällt es leichter, ehrlich zu sein. Na, ich bin lieber mit Leuten zusammen, die schon mal ein bisschen gelitten haben. Die schon mal durch was durchgegangen sind, die sich dann errabbelt haben, denen Gott geholfen hat, die in der Lage sind, ja, Gottes Gnade für den Tag zu empfangen. Ja? Mir viel lieber, als mit chronisch schlecht gelaunten Leuten zusammen zu sein oder mit Überfliegern, die sowieso kein Problem haben. Ja, die immer alles wegbekennen und so. Aber schau, nur weil du ein Problem wegbekennst, heißt es ja nicht, dass du es nicht hast. Du musst es lösen. Ja, wir kennen noch die Häschenwitze. Hat du ein Problem, musst du lösen. Also Salomo hatte überragende Begabungen, die aber unter Verschluss waren, bis er sich auf Gott geworfen hat und geopfert hat und mal richtig überfordert war. Da hat Gott ihm dann Durchbrüche gegeben und ihm geholfen. Das finde ich ganz bemerkenswert. Die Krise hat dazu geführt, dass seine Gaben aktiviert wurden. Ja, eine extra Anstrengung war notwendig. Und hört mal, wenn du ins Leben Jesu hineinschaust, dann siehst du dasselbe. Jesus hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer und kam dann erfüllt mit dem Geist Gottes aus dem Wasser herauf. Er hat sich abgetrocknet und war begeistert. Der Himmel ging auf, der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Und die Kraft Gottes war auf ihm und über ihm, der Geist Gottes war da. Jesus hat sich in den Himmel hineinversetzt gefühlt. Und dieser Heilige Geist, der ihn so erfüllt hat, hat ihn jetzt genommen und wohin geführt? Vor die Tausende in der Volksmenge? An das leere Grab, an das Grab von Lazarus? Nein. Wo hat der Geist Gottes ihn hingeschickt? In die Wüste. Er hat ihn in die Wüste geschickt, um von dem Feind versucht zu werden. Versucht ist im Sinn von getestet zu werden. Jesus wusste, dass er jetzt getestet wird. Das Wort für Versuchung und für Test oder Prüfung ist genau dasselbe in der Bibel, im griechischen Urtext. Kommt immer auf den Kontext drauf an, auf den Zusammenhang. Der Heilige Geist nimmt Jesus in die Wüste, um geprüft zu werden. Jesus weiß, jetzt kommt es drauf an, jetzt wird er geprüft. Und er fastet 40 Tage und wird von dem Versucher versucht. Auf die Versuchungen gehen wir jetzt nicht ein, aber Jesus hat sie jedes Mal abgeschmettert mit dem Wort Gottes. Er hat sie abgeschmettert. Und nach 40 Tagen, als er praktisch völlig am Ende war, ja, gehungert hat und durstig war, da sind ihm Engel erschienen, die ihm dienten. Wahrscheinlich haben sie ihn gespeist, so wie seinerzeit Elia. Und dann heißt es, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. In der Kraft des Geistes. Vorher war er erfüllt mit dem Geist und jetzt ist er durch Prüfungszeit gegangen, durch eine künstliche Krise. Ein 40-tägiges Fasten ist eine künstliche Krise. Ist keine Krankheit, ist keine Überforderung durch ein Amt, dem du dich nicht gewachsen fühlst. Ist eine künstliche Krise, sagen wir künstliche Krise. Eine extra Anstrengung, eine besondere Fokussierung auf Gott. Und die hat dafür gesorgt, dass Jesus zum Schluss in der Kraft des Geistes nach bestandener Prüfung rauskam aus der Wüste. Und der Ruhm über ihn, der hat sich in den ganzen Synagogen von Galiläa verbreitet. Sein Ruf hat sich verbreitet. Und Menschen sind von all überall her gekommen, um ihn zu hören. Das, wir sehen, ja, dieses extra Leid, ein Maß an Leid hat dazu geführt, dass er extra Vollmacht bekommen hat, Jesus. Okay, gut. Übrigens, lass mich ganz kurz zu Salomo zurückkehren. Salomo war kein Depp. Er hat nicht alles alleine gemacht. Er hat sich nicht gedacht, jetzt bin ich der weiseste Mann überhaupt aller Zeiten und der verständigste aller Tage und jetzt kann ich alles selber regeln und brauche keine Helfer mehr. Du kannst 1. Könige Kapitel 4 lesen. Das ganze Kapitel ist nichts anderes als seine Helfer. Alle seine Helfer. Und der Benaja war übers Heer gesetzt und der Dings über dieses und der war der Oberpriester und der war der Schreiber und der war das. Der hat also sich helfen lassen. Sind wir in der Lage, uns helfen zu lassen oder haben wir Probleme damit Sachen ein bisschen aus der Hand zu geben, zu delegieren? Manchmal musst du bestimmte Aufgaben einfach delegieren. Wenn du zum Beispiel zu viel zu putzen hast, musst du dir halt eine Putzfrau engagieren. Nur ein Vorschlag. Ich kenne da jemanden, ja, eine Frau schon vor vielen Jahren, die sich da echt gegrämt hat. Mensch, was mache ich nur? Bis sie sich dann gedacht hat, hey, was soll denn der Quatsch? Ich engagiere jetzt eine Hilfe. Und es ist gar nicht so verkehrt. Bestimmte Dinge kannst du tun, das sind deine Aufgabe, aber du kannst auch anderen Leuten ihre Sachen unter dir tun lassen. Muss man können, aber das ist irgendwann mal notwendig. Okay, gut. Mose hat auch seine Hilfe bekommen. Der wollte alles selber machen, jeden Rechtsspruch selber verfassen, alles selber machen. Und Jethro, sein Schwiegervater, hat ihm zugeschaut und hat gesagt, Mose, du reibst dich auf. Du reibst dich auf, du reibst das Volk auf. Die langen Warteschlangen, weil es nur einen Richter gibt, das ist doch ein Quatsch. Und dann hat er sich eben Richter geben lassen, also andere geben lassen, die ihm geholfen haben dabei. Und eines Tages kam sogar Mose an sein Ende. Das Volk hat wieder gemurrt, wollte nicht nach Kanaan. Und sie haben darüber geredet, ihn zu steinigen. Die waren sauer, er war sauer, schlechte Laune, all überall. Und er wirft sich vor Gott auf den Boden und sagt, es ist mir zu schwer. Bin ich vielleicht mit diesem Volk schwanger gegangen? Mir hängen die so zum Hals raus. Also der hatte mit dem ehemaligen Sklaven Israels zu tun. Der hatte nicht mit dem christlichen Glaubenszentrum zu tun. Die sind völlig anders drauf, ja? Amen, echt wahr. Also manchmal zwickst du dich da und denkst dir, hallo, wir haben so rund 80, 90 Mitarbeiter, die die Sache wirklich gut machen. Da denkst du dir, womit habe ich das nur verdient? Aber habe ich natürlich nicht verdient, sondern das ist einfach, der Herr tut seine Arbeit und da braucht er halt die Menschen dazu und dann sagt er, komm, du machst mit. Ist so, finde ich gut, finde ich super. Okay, Gott hat ihm dann 70 Älteste gegeben, weil das Volk ihm zu schwer war. Okay, muss jetzt weitermachen. Wie reagierst du auf Überforderung? Wie Kain, der auf seinen gesegneten Bruder neidisch war und ihn lieber getötet hat, als auf die Linie seines Bruders umzuschwenken? Oder wie Saul, der Verfolger, der seinen Mitarbeiter, seinen fähigeren Untergebenen gemobbt hat, wo er nur konnte? Ich spreche von David. David war siegreicher als der König. Hat der König den siegreichen General verbannt? Ich meine, wie blöd kann man sein? Oder wie Judas, der den fähigeren Jesus erst ausgenutzt hat nach Strich und Faden und danach noch verkauft hat. Oder wie die Hohepriester, die den Konkurrenten Jesus von den Römern ermorden haben lassen. Ich hoffe nicht, ja. Flüchtest du unter Druck? Schau, Paulus war mal unterwegs mit einem jungen Mann namens Johannes Markus. Dann kamen sie in eine Gegend, die infiziert war mit Räuberbanden und mit wilden Tieren und so. Und dann hat dieser junge Mann namens Johannes Markus Muffe bekommen. Und hat sich abgesetzt. Der wollte wieder heim zur Mama. Paulus war hinterher sauer, aber er ist unter dem Druck geflüchtet. Aus Pamphylien, Apostelgeschichte 13,13. Wenn du abergläubisch bist, dann spricht es zu dir. Ja? Er versorgt in 13,13, Apostelgeschichte. Wir sind nicht abergläubisch, sagen wir jemand Amen. Okay, noch, weil wir gerade dabei bin. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, der Angst und der Feigheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott gibt dir Gnade für jeden Tag. Sag mal mit mir, Gott, gib mir Gnade für jeden Tag. Naja, gib dir Manna für jeden Tag. Okay, gut. Wenn du jetzt also überfordert bist, du bist mit der Situation konfrontiert, mit der du jetzt nicht zurechtkommst. Du kannst dich nicht einfach verdrücken, du kannst nicht fliehen wie Johannes Markus. Du kannst nicht mehr zurück zur Mama, du bist zu groß dafür. Was machst du jetzt also? Du magst wie Salomo, meine Güte. Jakobus Kapitel 1, lass uns mal aufschlagen zum Abschluss hier. Jakobus Kapitel 1. Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, wenn ihr in mancherlei Krisen und Schwierigkeiten geratet, haltet es für Freude. Schau, für Salomo war das am Anfang nicht Freude, die Überforderung und das ganze Opfern und so weiter, das ganze Elend, das hat er tief gefühlt. Aber er ist ja gut daraus herausgekommen. Hinterher war es dann doch Freude. Und Jakobus schlägt vor, diese Freude gleich vorwegzunehmen. Hey, freu dich gleich. Spar dir die Sorgen. Denk dran, Gott gibt dir Gnade. Das ist eine ausgemachte Sache. Dein Problem wird dich nicht besiegen. Du wirst dein Problem besiegen. Du bekommst Gnade und Lösung von Gott. Ja, für dich gibt es da kein Versagen. Also freu dich von vornherein. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren oder größere Belastbarkeit bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben oder die Belastbarkeit soll richtig stark sein, groß sein, damit ihr vollkommen und vollendet seid, das heißt geistlich erwachsen seid. Vollkommen und vollendet bedeutet, dich werfen Probleme nicht mehr um. Du glaubst nicht mehr, dass Monster unter deinem Bett wohnen oder im Schrank. Du bist daraus herausgewachsen. Du bist erwachsen, du bist vollkommen, so ist es gemeint mit Erwachsenheit oder mit vollkommen und vollendet sein. Und in nichts Mangel habt. Vers 5 jetzt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Und du sagst jetzt vielleicht, ja Pastor, ich habe schon um Weisheit gebeten, aber ich habe nichts gemerkt. Kann es sein, dass du eine Glaubenstat tun musst, um dein Gebet zu unterstreichen, so wie Salomo das gemacht hat. Jesus hat gebetet, bis ein Engel kam. Ja, vorher hat er sich 40 Tage in die Wüste zurückgezogen. Salomo hat geopfert. Keine Ahnung, was du tun könntest, um auf Gott mehr zuzugehen. Das musst du wissen. Kann ich dir nicht sagen. Denn es heißt hier weiter, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, bitte von Gott und so weiter, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Super, ne? Sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben. Ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird. Na, heute hast du mal diese Meinung, morgen wieder jene Meinung. Du musst zu einer Meinung über dein Problem durchdringen. Und da kann es durchaus sein, dass der Herr dich ein wenig zappeln lässt, dass er dich ein wenig näher hinruft zu sich selber, dass er dich diese Überforderung akut fühlen lässt. Aber er wird dir zum Schluss Erleichterung geben. So was du tun könntest, um dich Gott zu nahen, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, wenn du das tust, dann kommt der Herr dir entgegen. Und dann bist du durchgedrungen im Glauben. Es ist nämlich so, als Salomo seinerzeit dieses Opfer gegeben hat und er geträumt hat und am nächsten Morgen aufgewacht ist, hat er sich gewundert, dass es nur ein Traum war. Und dann ging es auch schon los. Zwei Frauen, zwei Huren sind vor ihn gebracht worden. Seine erste Gerichtsverhandlung nach der Begegnung mit Gott. Und es sind zwei Huren. Eigentlich hätte er sich sagen können, hey, die sind so unwichtig, die sind so überflüssig. Ja, zwei Huren brauchen wir eh nicht, weg mit ihnen. Er hätte die einfach rausschmeißen können. Andere Richter hätten das wohl gemacht. Das waren die Untersten der Untersten, versteht ihr? Das waren diejenigen, die misshandelsten und die verachtetsten und die benutztesten Wegwerfmenschen überhaupt. Huren. Und die kommen jetzt vor den König und haben ein Anliegen. Und der König sagt sich nicht, hey, ihr seid Wegwerfmenschen, weg mit euch. Er nimmt sich die Zeit, sogar für diese Verachteten, für die Geringsten der Geringen, einen gerechten Gerichtsentscheid herbeizuführen. Er demütigt sich also unter die Aufgabe, unter die Sache. Könnt ihr das sehen? Und Gott gibt ihm einen weisen Richterspruch und das ganze Volk hört. Der König hat sich sogar um diese nichtigen Personen gekümmert und hat einen 1a-Richterspruch losgelassen. Das ganze Volk hat gemerkt, mit diesem König ist was anders. Der hat's drauf, der hat Richtersprüche Gottes, der hat die Weisheit des Herrn. Und alle haben sich vor dem König Salomo gefurchten. Kann man mir vorstellen, dass die Fähigkeit des Richters, Gut und Böse zu erkennen und zu unterscheiden und entsprechend zu richten, dass das Menschen dazu geführt hat, nicht mehr so viele Verbrechen zu begehen. Weil dieser König ist gewieft. Der schaut dich an, der checkt dich aus und dann sagt er dir, was Sache ist. Der sagt dir deine Missetat auf den Kopf zu. Da passen wir mal ein wenig besser auf. Und das hat dafür gesorgt, dass das ganze Land gesetzestreu geworden ist. Und zum Schluss war es wirklich so, dass sie gegessen und getrunken haben, sich unfröhlich waren. Und das war das Leben unter diesem weisen König. Okay, also halt mal für heute Morgen mal fest. In dir stecken Gaben drinnen und Fähigkeiten. Und auch die Fähigkeit, Vermögen zu schaffen, so wie das bei Salomo ja auch der Fall war. Diese Fähigkeiten schlummern also in dir. Aber es braucht eine Krise, es braucht eine Aufgabe und eine Krise, um die in dir zu aktivieren. Deswegen sei so gut, sag in Zukunft nicht mehr, oh, meine Überforderungen. Sag vielmehr, oh, meine Sprungbretter, meine Trittsteine. Du musst jetzt Probleme nicht lieben, aber du musst auch nicht grimmig irgendwie mit Bitterkeit auf sie blicken, sondern du kannst sagen, hey, es geht voran. Ja, ich habe Gnade für jeden Tag und es geht voran, Halleluja. Es geht aufwärts mit mir. Gut, ich habe noch viele andere Dinge zu sagen, aber keine Zeit mehr heute Morgen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal Schluss und wir lassen es einfach ein bisschen einsinken. War vielleicht ein wenig viel, aber auf was ich raus wollte ist, Gott gibt dir Gnade für jeden Tag und du sagst Danke und empfängst sie und benutzt sie und bist siegreich.